ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend bringen wir die Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie insofern so nah ein Gespräch mit der Dekanin des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der FU Berlin, Professorin Dr. Eun-Jung Lee. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Polizei lässt vor neuem Verhaftungsversuch gegen Jun Kommandeure antreten. Juns Verteidiger kritisiert Verhaftungsversuch als Rebellion. Kommissarischer Präsident, Südkoreas Finanz- und Devisenmärkte erholen sich einigermaßen. Im Vorfeld der Vollstreckung eines zweiten Haftbefehls gegen Präsident Yoon Song-yeol hat die Polizei Kommandeure zusammenkommen lassen. Das Nationale Ermittlungsbüro der Nationalen Polizeibehörde wies die Leiter der für größere Verbrechen zuständigen Ermittlungsabteilungen von Seoul, Incheon und der Provinz Gyeonggi an, sich am heutigen Freitag um 14 Uhr zu versammeln. Das Treffen soll offenbar dazu dienen, über den Plan zur Vollstreckung des Haftbefehls zu informieren und konkrete Maßnahmen zu erörtern. Wie verlautete, plane die Polizei auch eine Vorortbesichtigung an der Residenz des Präsidenten. Die Polizei hatte zuvor die für größere Verbrechen zuständigen Ermittlungsabteilungen der Hauptstadtregion schriftlich angewiesen, die Mobilisierung von Ermittlern für die Vollstreckung des Haftbefehls vorzubereiten. Es gab kritische Stimmen, nach denen beim ersten Versuch der Verhaftung von Jun am 3. Januar zu wenig Personal im Einsatz gewesen sei. Demnach wird damit gerechnet, dass beim zweiten Versuch das Einsatzpersonal stark aufgestockt wird. Das Lager von Präsident Yoon Song-yeol hat den Versuch von Ermittlern, Jun zu verhaften, kritisiert. Der Versuch, den Präsidenten, das oberste Verfassungsorgan, illegal zu verhaften, stelle eine Rebellion dar, behauptete Juns Rechtsverteidiger Yoon Gap-geun in einer Stellungnahme am Freitag. Er warf der Demokratischen Partei, dem Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte, CIO, und der Polizei vor, einen gefälschten Rebellionsvorwurf zu inszenieren. Der Rechtsanwalt argumentierte, dass der Haftbefehl gegen Jun ein unrechtmäßiger Befehl sei, weil dieser vom CIO beantragt worden sei, der keine Ermittlungsbefugnis in Bezug auf den Hochverrat habe. Das Gericht habe durch den Befehl einen gesetzgebenden Akt durchgeführt und einen verfassungswidrigen Befehl erlassen, indem es gegen die Verfassung verstoßen habe. Südkoreas Finanz- und Devisenmärkte erholen sich nach Einschätzung von Finanzminister Choi Sang-mok einigermaßen auf den Stand vor Ausrufung des Kriegsrechts am 3. Dezember. Diese Einschätzung teilte Choi, aktuell der kommissarische Präsident des Landes, bei virtuellen Gesprächen mit ranghohen Vertretern der drei größten globalen Ratingagenturen am Donnerstag mit. Er sicherte zu, dass Südkoreas Fiskal- und Finanzbehörden weiterhin in enger Kooperation bestmögliche Bemühungen um die Marktstabilisierung unternehmen würden. Choi hatte bereits am 12. Dezember, kurz nach der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts, virtuelle Gespräche mit Vertretern dieser Ratingagenturen geführt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat volles Vertrauen in die Robustheit und Widerstandsfähigkeit des demokratischen Systems Südkoreas. Das sagte Guterres am Freitag in einem Telefongespräch mit dem kommissarischen Präsidenten Choi Sang-mok, wie die südkoreanische Regierung mitteilte. Choi habe seine Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, die Staatsgeschäfte stabil zu führen und die Außenbeziehungen des Landes zu pflegen, hieß es. Er fuhr fort, dass Südkorea anlässlich des 80. Jahrestags der Gründung der Vereinten Nationen im laufenden Jahr als Mitglied des UN-Sicherheitsrats, des Wirtschafts- und Sozialrats sowie des Menschenrechtsrats aktiv agieren und zu Frieden und Wohlstand der internationalen Gemeinschaft beitragen wird. Beide Seiten vereinbarten, weiterhin durch enge Kommunikation und Zusammenarbeit globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Die Außenminister Südkoreas und Japans werden nächste Woche in Seoul zu einem Treffen zusammenkommen. Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums wird dessen Amtschef Jo Dae-ol am Montagnachmittag mit seinem japanischen Amtskollegen Takeshi Iwaya ein Gespräch führen. Es wird erwartet, dass beide Minister darin übereinkommen werden, eine stabile Beziehung im laufenden Jahr fortzuführen. Dieses Jahr feiern Südkorea und Japan den 60. Jahrestag der Normalisierung ihrer Beziehungen. Iwaya wird der zweite hochrangige Gast aus einem wichtigen Land seit der Einführung des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Yoon Song-yeol sein. Die koreanische Wirtschaft könnte laut einer Prognose der Vereinten Nationen dieses Jahr um 2,2% wachsen. Diese Prognose stellte die Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen in ihrem am Donnerstag, Ortszeit, veröffentlichten Bericht über die weltwirtschaftliche Lage und die Aussichten 2025. Das reale Bruttoinlandsprodukt Südkoreas wird laut dem Bericht dieses und nächstes Jahr jeweils um 2,2% wachsen. Das Wachstum im vergangenen Jahr wurde auf 2,0% geschätzt. Damit wurde das Wachstum von 1,4% im Jahr 2023 übertroffen. Hinsichtlich der gestiegenen Wachstumsrate wurde auf die starken Halbleiterexporte hingewiesen. Währenddessen hätten die Einfuhren stagniert. Die Wachstumsdynamik wird sich dem Bericht zufolge dieses Jahr auf die Binnennachfrage verlagern. Ein rapider Anstieg der Reallöhne und die sinkenden Finanzkosten würden dazu beitragen. Die koreanische Kernkraftindustrie hat 2023 offenbar den bisher höchsten Umsatz erzielt. Nach Angaben des Korea Atomic Industrial Forum, KAIF, am Freitag wird davon ausgegangen, dass der Umsatz im Jahr 2023 mit 32,1 Billionen Won, knapp 22 Milliarden Dollar, auf einen neuen Rekordstand gestiegen sei. Der Umsatz hatte 2021 bei 21,6 Billionen Won, 14,8 Milliarden Dollar, gelegen, 2022 bei 25,4 Billionen Won, 17,4 Milliarden Dollar. Die Organisation geht davon aus, dass im Jahr 2023 dank der Unterzeichnung des Vertrags über den Bau von Hauptanlagen für die Reaktorblöcke Shin Hanul 3 und 4 im März jenes Jahres und des Gewinns des Bauprojekts für das Kernkraftwerk El Dabar in Ägypten im August 2022 ein Rekordumsatz erwirtschaftet worden sei. Inhaber des südkoreanischen Reisepasses können laut einer Erhebung in 192 Länder und Gebiete ohne Visum einreisen. Damit landete der südkoreanische Reisepass im Henley Passport Index 2025 auf Platz 3. Die Rangliste der Reisepässe veröffentlichte die britische Beratungsfirma Henley & Partners am Donnerstag. Südkorea liegt gemeinsam mit Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien und Spanien an dritter Stelle. Der Henley Passport Index wird anhand von Daten des Internationalen Luftverkehrsverbandes IATA ermittelt. Der Index zeigt, in wie viele Länder und Territorien Inhaber der jeweiligen Reisepässe visumsfrei einreisen können. Nordkorea hat in die Bekanntmachung der Herausgabe neuer Briefmarken erstmals die russische Sprache aufgenommen. In einer Mitteilung über die Herausgabe neuer Briefmarken im neuen Jahr auf der Website der Korea Stamp Corporation stehen die Informationen dazu nicht nur auf Koreanisch, Englisch und Chinesisch, sondern auch auf Russisch bereit. Dies gilt als beispiellos. denn russische Angaben waren nicht einmal in der Ankündigung der Briefmarkenemission anlässlich des Jahres der Freundschaft zwischen Nordkorea und Russland im Jahr 2015 enthalten. Der Schritt wird deshalb als weiterer Ausdruck der immer enger werdenden Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland seit der Unterzeichnung des Vertrags über umfassende strategische Partnerschaft im vergangenen Juni betrachtet. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Hoferton Relay 3955 kHz begrüßen Sie heute am 10. Januar To Young In
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Schon sind 10 Tage des neuen Jahres vorüber und es wird Zeit für eine wichtige Bekanntmachung, auf die einige Hörerfreunde bestimmt schon gewartet haben.
Die Monitorenliste für das Jahr 2025 ist nämlich endlich vollständig. Und um die Spannung nicht ins Maßlose zu steigern, wollen wir sie auch gleich zu Beginn der heutigen Sendung vorlesen. Also, mit dabei sind dieses Jahr Alfred Albrecht aus Emmendingen, Andreas Mücklich aus Berlin, Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus, Andreas Wendland aus Schwabach, Bernd Seiser aus Ottenau, Burkhard Müller aus Hilden,
Claudia Buchner aus Fürth, Dieter Feltes aus Pyrbaum, Dieter Leupold aus Leipzig, Erich Kröpke aus Magdeburg, Franz Bleker aus Wittlohr, Franz Schanzer aus Schrems,
Hans-Peter Themann aus Fuldatal, Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid, Helmut Matt aus Herbolzheim, Jasmin Mikolai aus Ebermannsdorf, Lothar Rennert aus Berlin, Michael Lindner aus Gera,
Michael Willruth aus Frankfurt am Main, Paul Gager aus Wien, Sabrina Sander-Petermann aus Altenkunstadt, Sigmar Boberg aus Osnabrück, Thomas Schneider aus Freiburg und Volker Wilschrey aus Dillingen.
Ja, das sind unsere Monitore für das deutschsprachige Programm in diesem Jahr. Wir bedanken uns für Ihre Bereitschaft, für den Monitorendienst und freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Damit kommen wir nun zur Hörerpost der Woche. Über unsere German-Adresse hat sich Marco Hommel aus Bredenich gemeldet, der uns am 1. Januar mit seinem ATS 25 Max Decoder mit magnetischer Loopantenne mit Simpo 55544 gehört hat. Herr Hommel fügte noch hinzu: Gesundes neues Jahr 2025, das wünsche ich euch. Ich hoffe, dass das Jahr 2025 wieder besser wird. Ich melde mich dieses Jahr wieder mal öfter.
Ja, das freut uns zu lesen, lieber Herr Hommel. Auch Ihnen ein frohes neues Jahr. Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid berichtete, dass er uns am 3. Januar mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne mit Simpo 43333 gehört hat. Herr Hessenbruch schrieb uns noch: Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf die gute Zusammenarbeit im Jahr 2025. Bleiben Sie gesund.
Auch Ihnen alles Gute, viel Freude und Gesundheit im neuen Jahr, lieber Herr Hessenbruch. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte bei uns am 3. Januar bei gutem Empfang übers Internet reinhören. Am gleichen Tag verzeichnete Reinhard Schumann aus Gommern mit seinem Sangean ATS 909X mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 55545. Herr Schanzer und Herr Schumann drückten außerdem noch den Opfern des Flugzeugunglücks in Muan und den Hinterbliebenen ihr Beileid aus.
Auch Heinz und Felicitas Haring aus Kapfenberg in Österreich sprachen ihr Mitgefühl aus. Sie berichteten außerdem, dass sie uns vom 1. bis zum 4. Januar mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne mit SIO 434 gehört haben.
Von Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main haben wir mehrere Ausschnitte aus der deutschen Presse mit Korea-Bezug erhalten, die er uns auch schon per E-Mail vorangekündigt hatte. Dazu gehörte zum Beispiel auch ein Artikel aus der Frankfurter Rundschau Anfang Dezember. Herr Winkler schrieb uns Folgendes.
In der Frankfurter Rundschau befand sich wieder mal ein Bericht über Korea. Diesmal ein Bericht über die koreanische Schule in Frankfurt. Die koreanische Schule in Frankfurt hat 700 Schülerinnen und Schüler. Die größte koreanische Community befindet sich im Rhein-Main-Gebiet. In Hessen leben über 14.000 Koreaner. Es gibt einen koreanischen Supermarkt in Frankfurt und viele koreanische Restaurants. Im K-Beauty House im Skyline Plaza gibt es Hautpflege und Kosmetik. Das Skyline Plaza ist ein Einkaufszentrum, das sich in der Nähe von meinem Wohnort befindet. Die koreanische Schule wurde 1976 gegründet. Damals gab es 3 Klassen mit 50 Schülern. Wie die meisten koreanischen Schulen in Deutschland wurde die Schule in Frankfurt damals von den Kindern der in Deutschland lebenden koreanischen Krankenschwestern und Bergleuten besucht, damit ihre Kinder die Muttersprache lernen konnten. Neben der Sprache wird an dieser Schule auch Sport unterrichtet, zum Beispiel Taekwondo. Weiterhin gibt es Unterricht für koreanische Kultur und Geschichte sowie Mathematik.
Ja, vor allem diesen Artikel habe ich mit besonderem Interesse gelesen, denn ich gehöre auch, ja sagen wir mal, ja zu den Alumni dieser koreanischen Schule in Frankfurt am Main. Dabei sollte sie jetzt nicht mit einer offiziellen Auslandsschule wie die deutsche Schule in Seoul verwechselt werden. Diese koreanische Schule, die im Artikel erwähnt wird, wird nur samstags betrieben und wenn auch zum Teil von der Regierung finanziell unterstützt, kann man bei ihr keinen regulären Schulabschluss machen. Man muss also schon eine deutsche oder internationale Schule besuchen und am Samstag geht es dann zu dieser koreanischen Schule, aber auch nur, wer möchte. Als ich noch in Deutschland war, fand der Unterricht im Goethe-Gymnasium statt, jetzt scheinbar im Leibniz-Gymnasium. Zu meiner Zeit gab es vormittags Koreanisch-Unterricht und wer nachmittags noch wollte, konnte Unterricht in Mathematik und koreanische Geschichte haben. Sport- und Kunstunterricht gab es damals nicht. Also ehrlich gesagt haben mir auch die Unterrichtsstunden damals nicht so viel gebracht, aber dass hier Kinder und Jugendliche mit ähnlichem Hintergrund zusammenkommen und sich miteinander austauschen können, ist vielleicht schon wichtig. Einigen meiner Freunde zumindest, die anfangs noch nicht so gut oder gar kein Deutsch konnten, hat dieser Austausch schon dabei geholfen, sich an das neue Leben in einem fremden Land anzupassen. Auch ich habe noch schöne Erinnerungen an diese Schulsamstage und mit den Freunden, die ich dort kennengelernt hatte, habe ich weiterhin auch regen Kontakt.
Kontakt in Form eines Empfangsberichts hatten wir auch mit Monitor Michael Lindner aus Gera, der uns am 29. November letzten Jahres bei einem Kurzwellenempfang von SINPO 55444 gehört hat. Und auch von Lutz Winkler aus Schmitten, der uns am 4. Dezember mit seinem R-Spy HF Plus mit Areal 50 Dipol-Antenne mit SINPO 54554 empfangen hat. Herr Winkler hat uns auch einen sehr schönen Jahresrückblick der Familie Winkler für das Jahr 2024 mitgeschickt. Vielen Dank.
Von Susumu Nomura aus dem japanischen Yamaguchi kam eine Postkarte. Dieses Mal erzählte er uns, am 28. Dezember feiern wir den ersten Geburtstag von unserer Enkelin in meinem Haus. Diese Zeremonie ist in Südyamaguchi nicht so populär. Unsere Enkelin nimmt einen 1,8 Kilogramm schweren Reiskuchen auf den Rücken. Wir zeigen ihr einen Pinsel, Pinsel, Geldschein, ein Buch und Stäbchen und so weiter. Sie wählt davon eins. Was wird sie nehmen? Wir sind schon darüber gespannt. Diese Zeremonie heißt auf Japanisch Erabitori. Gibt es sie auch in Korea?
Ja, der erste Geburtstag des Kindes wird auch in Korea ganz ähnlich gefeiert. Auf Koreanisch heißt die Zeremonie Doljabi, wobei das Kind aber keinen Reiskuchen auf dem Rücken tragen muss. Es wird aber besonders hübsch gekleidet, gewöhnlich mit einer traditionellen koreanischen Tracht, aber auch oft mit einem Anzug oder einem Prinzessinnenkleid im westlichen Stil. Auf einem kleinen Tisch werden vor dem Kind verschiedene Gegenstände abgelegt, zum Beispiel Reiskörner, Nudeln, Geld oder Bücher. Jeder Gegenstand hat seine eigene Bedeutung und je nachdem, wonach das Kind zuerst greift, ist sein Schicksal dann entsprechend vorbestimmt. So denkt man sich das.
Wenn das Kind zum Beispiel als erstes Reiskörner in die Hand nimmt, heißt das, dass es in ein wohlhabendes Leben führen wird. Ähnliches bedeutet auch Geld, das Reichtum ankündigt. Nudeln stehen für Langlebigkeit. Bücher oder Schreibwaren bedeuten, dass das Kind gut in der Schule sein und möglicherweise eine akademische Laufbahn einschlagen wird.
Entsprechend dem Wandel der Zeit sind auch neue, moderne Gegenstände zu finden, die die Wünsche der Eltern widerspiegeln. Dazu gehören zum Beispiel das Stethoskop in der Hoffnung, dass das Kind einmal im medizinischen Bereich arbeiten wird, oder ein Mikrofon für eine Karriere im Fernsehen, Sportgeräte wie Baseball oder Fußball für eine sportliche Karriere oder auch eine Computermaus als Zeichen für eine Karriere im IT-Bereich.
Ja, bei einem Freund von mir wurde dem Kind tatsächlich ein Mikrofon vor die Nase gelegt, in der Hoffnung, dass der Nachwuchs einmal Rapper wird. Aber leider ging der Plan nicht auf und das Kind hat zuerst nach den Nudeln gegriffen. Es hatte einfach Hunger wahrscheinlich, was auch bei den meisten Kindern der Fall ist. Meine Schwester, der es gar nicht gefallen hat, so lange in unbequemer Kleidung brav vor einem Tisch zu sitzen, hatte auch weinend nach den Nudeln gegriffen.
Ja, so ist das. Aber vielleicht, man kann sich manchmal auch später noch umentscheiden, wenn man feststellt, dass die Entscheidung nicht richtig war.
Aber wie das denn? Wusste ich gar nicht. Dann nochmal eine Tonterapie?
Nein, das nicht. Aber man hat ja doch gewisse Entscheidungsfreiheit im Leben. Nicht?
Das ist richtig.
Ja, und passend dazu hören wir ein bisschen Musik. Das Sungmyeong Kayakum Ensemble spielt das Stück Chukbok, Gute Wünsche.
Nun kommen wir zu den Medientipps. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Zwei Fernsehtipps gibt es für die dritte Kalenderwoche des neuen Jahres, schreibt uns Herr Kröpke. Im Kulturmagazin Stadt, Land, Kunst auf Arte gab es schon öfter Beiträge über Korea. Morgen am Sonnabend, dem 11. Januar um 9.40 Uhr gibt es eine Spezialausgabe, in der drei Beiträge wiederholt werden. Und zwar Pierre Lotis koreanisches Erwachen. Es handelt sich um den französischen Schriftsteller, der als einer der ersten Europäer Korea besucht hat. Dann folgt Ginseng, die Wurzeln Koreas. Und schließlich Korea, Franzosen auf Beutezug über den Raubzug der Franzosen in Goryeo-gung-Palast auf der Insel Gangwa-do.
Ebenfalls auf Arte läuft am Montag, dem 13. Januar um 21.45 Uhr der südkoreanische Spielfilm Die Frau im Nebel aus dem Jahr 2022. Regisseur ist Park Chan-wook, der auch die Filme Old Boy und Die Taschendiebin inszeniert hat. Auch die Frau im Nebel erhielt mehrere internationale Auszeichnungen und Nominierungen. Thema des Mystery Thrillers ist die Beziehung eines Polizisten zu der Witwe eines mutmaßlichen Mordopfers.
Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke und wir möchten Sie noch auf die heutige Ausgabe der Interviewsendung Sofern so nah aufmerksam machen. Zu einem Gespräch eingeladen haben wir dieses Mal Professor Dr. Ian Dong, die als erste Asiatin die Leitung des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften an der Freien Universität Berlin innehat. Sie erzählte uns unter anderem, wie sie sich für die Etablierung der Koreanistik in Deutschland eingesetzt hat und in welchen Bereichen die Absolventen und Absolventinnen der Koreanistik heute aktiv sind. Wir wünschen allen schon einmal viel Spaß beim Reinhören.
Und es geht weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich gemeldet Michael Reifenstein aus Frankfurt am Main, der uns mit seinem Grundig-Satellit 500 mit Dipolantenne am 30. Dezember sowie am 4. Januar mit SINPO 55454 gehört hat. Ulrich Schmidt-Kufecke aus Deutschland, der uns am 28. und 31. Dezember mit seinem ICOM IC 7300 mit 5 Meter Drahtantenne jeweils mit SINPO 55444 empfangen hat, und Matthias Westerkamp aus Oldendorf, der am 30. Dezember mit seinem Texon S2000 mit Loop-Antenne einen Empfang von SINPO 5x4 verzeichnet hat. Herr Westerkamp fügte außerdem noch hinzu:
In Ihrer wieder interessanten Sendung ging es neben dem Sport in Asien über das Flugzeugunglück. Mir fehlen die Worte bei diesem schrecklichen Unglück. Ich wünsche allen, dass Sie zuversichtlich in die Zukunft sehen können. Bitte machen Sie bei KBS World Radio so weiter wie seit vielen Jahrzehnten. Es ist so wichtig, Radio aus der ganzen Welt hören zu können, um andere Länder und Menschen zu verstehen und neugierig zu werden. Alles Gute für das neue Jahr.
Vielen Dank, lieber Herr Westerkamp, auch Ihnen alles erdenklich Gute im neuen Jahr. Gemeldet haben sich auch Thorsten Wöhler aus Deutschland, der uns am 2. Januar mit seinem LAN IQ SDR mit magnetischer Loop-Antenne mit SINPO 43344 gehört hat, und Stefan Dick aus Deutschland, der uns am 3. Januar mit seinem Yaesu FT-DX 3000 mit magnetischer Loop-Antenne mit SINPO 55455 empfangen hat.
Werner Schubert aus Grafing konnte uns am 31. Dezember mit seinem JRC NRD 535DG mit SINPO 55544 empfangen und schrieb uns noch: Nach langer Pause möchte ich mich jetzt zum Jahreswechsel auch wieder mal melden. In den letzten Wochen war Ihr Land auch wieder öfter in den Schlagzeilen, zuletzt durch das Flugzeugunglück in Muan, zu dem auch ich mein Beileid aussprechen möchte. Ich habe mich weitgehend aus dem Hobby Kurzwelle zurückgezogen und auch den Radio Tirana Hörerclub, den ich vor 32 Jahren mitgegründet habe, nunmehr aufgelöst. Dafür bin ich mehr im ehrenamtlichen Bereich hier in meiner Heimatstadt Grafing tätig. Bei meinen Besuchen im Haus meines Bruders in Oberaudorf im Inntal schalte ich aber immer wieder mal den Weltempfänger ein. Alles Gute für 2025.
Ja, wir haben uns sehr über Ihre Nachricht gefreut, lieber Herr Schubert. Auch Ihnen alles Gute im neuen Jahr. Wir hoffen, bald wieder von Ihnen zu hören. Monitor Sigmar Bowerk aus Osnabrück berichtete uns, dass er am 3. Januar mit seinem JRC NRD 535 mit Loop-Antenne einen Empfang von SINPO 55455 verzeichnet hat und schrieb uns noch Folgendes:
Der Empfang war wieder mit einem Signal von S960 Dezibel optimal. Es ist bei mir mit Abstand das stärkste Signal auf der Kurzwelle. Der Inhalt ist denn dem ebenbürtig, nämlich sehr gut, und es wird sehr gut präsentiert. Auch von mir mein Beileid zum Flugzeugabsturz in Muan. Auch ich hoffe und wünsche den Überlebenden eine gute und baldige Genesung. Die innenpolitische Lage ist in Südkorea ja etwas schwierig, aber ich denke, dass die Demokratie in ihrem Land so stabil ist, dass diese Krise beigelegt werden kann. Zu den Angaben von Hobbyfreund Heinrich Oesterbrock, Das Brummen taucht meist bei hohen Signalstärken auf, wenn die Erdung der Antenne nicht besonders gut ist und das Signal aus Wufferten ist stark. Als Tipp: Mal versuchen, die Antenne oder den Empfänger mit einer Masse zu versehen. Schon etwa 10 Meter einfacher Draht an der Masse der Antenne oder des Gerätes auf dem Boden verlegt, kann ausreichen. Schön war auch der Bericht zur Stadt Würzburg. Ich fand diesen Beitrag von Hobbyfreund Herrn Willruth sehr gut gemacht.
Herr Willruth hatte uns ja den Beitrag noch für die Jahresendsendung beigesteuert. Dazu schrieb uns auch Monitor Hans-Peter Themann aus Fuldatal, der uns mit seinem Reuter RDR 51 Pocket mit Teleskopantenne am 27. Dezember mit SINPO 45444 und am 3. Januar mit SINPO 55444 gehört hat. Also er schrieb uns dazu noch Folgendes. Die Jahresabschlusssendung von Ihnen habe ich bei Verwandten in Südhessen gehört. Der Empfang mit dem Reuter RDR 51 Pocket mit Teleskopantenne war auch dort problemlos. Positive Erinnerungen aus dem Jahr 2024 von mir, dass ich auch 2024 noch einigermaßen gesund war und dass ich an den Treffen mit Hobbykollegen auf DX-Camps teilnehmen konnte.
In Bezug auf den Bericht von Herrn Oysterbrock über den Kurzwellenempfang, den wir in der letzten Ausgabe vorgetragen hatten, schrieb uns Herr Themann auch noch zum Hinweis von Herrn Oysterbrock, dass es einen ständigen Brummton gibt. Dies kann ich nicht bestätigen, dass das vom Sender kommt, denn egal wo ich höre, ist kein Brummton vernehmbar. Das muss andere Ursachen haben.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Tipps von Herrn Boberg und Herrn Themann weiterhelfen, lieber Herr Oysterbrock. Und vielen Dank auch an Herrn Boberg und Herrn Themann für die Unterstützung. Dann gab es diese Woche mehrere Empfangsberichte von Monitor Burkhard Müller aus Hilden, wofür wir uns herzlich bedanken. Am 2. Januar zum Beispiel verzeichnete Herr Müller auf seinem Reuter RDR 50C einen sehr guten Kurzwellenempfang mit sehr selten auftretenden leichten Störungen wie Fading und Rauschen. Und zum Buchtipp an dem Tag in Kreuz und Quer durch Korea kommentierte Herr Müller noch Folgendes. Ich glaube, das Buch kaufe ich mir. Grotesk ist großartig.
Ja, für Hörerfreunde, die vielleicht die Sendung verpasst haben und sich nun wundern, um welches Buch es geht. In der Ausgabe ging es um den Roman Mondestrunken des koreanischen Schriftstellers Chong Yong-mun. Eine undurchschaubare Handlung, bei der man nicht weiß, wo sie beginnt und endet. So hattest du ja das Buch am Anfang des Buchtipps beschrieben. Das ist leider nicht so mein Geschmack. Mhm. Deswegen konnte ich auch an der Uni mit Samuel Beckett und James Joyce so wenig anfangen, glaube ich. Mhm. Ich bevorzuge lieber doch eine klare Handlung mit geregelter Reihenfolge.
Ja, solange die Handlung nicht vom Wesentlichen ablenkt, habe ich auch nichts dagegen. Herr Müller hatte übrigens noch eine Frage gestellt. Und zwar hatte er uns vor ein paar Wochen geschrieben, bei meiner Tochter, letztes Jahr Gymnasium, ist die Bearbeitung von Themen per Chat-GPT mehr oder weniger erlaubt, da das Verständnis der Themen geprüft wird. Wie ist das denn in Korea? Sind solche Hilfsmittel in koreanischen Schulen und Universitäten erlaubt oder geduldet oder verboten? Wie sieht das aus?
Was die Arbeit mit ChatGPT und anderen KI-basierten Hilfsmitteln angeht, gibt es aktuell keine offiziellen, klaren Richtlinien, die für alle Bildungseinrichtungen gelten. Betroffen von dieser Problematik sind vor allem die Hochschulen, an denen das Schreiben von Aufsätzen und die Organisation und Durchführung von eigenständigen Projekten bei der Bewertung der Studierenden einen großen Teil einnehmen. Mittlerweile haben einige Universitäten eigene Richtlinien bezüglich der Nutzung von ChatGPT und anderen KI-Instrumenten erstellt. Die Seoul National University und die Kyungi University zum Beispiel gehören dabei zu den Hochschulen, die ihren und Studierenden die Nutzung bei Aufgaben und Tests erlauben. In einigen Seminaren an der Kyung-hi-Universität wird das ChatGPT-Programm aktiv eingesetzt, um Fragen zu beantworten, woraufhin die Studierenden über das Ergebnis diskutieren. In diesen Fällen sind die Universitäten der Meinung, dass es wichtiger ist zu lernen, wie man richtig mit solchen Programmen umgeht, die Ergebnisse kritisch betrachtet und welche Schlussfolgerungen man daraus ziehen sollte.
Andererseits gibt es natürlich auch Universitäten, die den Einsatz von solchen KI-Programmen komplett verbieten und klar in ihren Richtlinien festhalten, dass man in dem Fall in der Bewertung benachteiligt werden kann. Tatsächlich gibt es auch schon mehrere Fälle, bei denen Studierende ihren vom ChatGPT geschriebenen Aufsatz unverändert, also abgegeben haben und dann dabei ertappt wurden und dann auch folglich keine Punkte erhalten haben. An einer Universität in Seoul werden Studierende dazu aufgefordert, eine Erklärung zu unterzeichnen, dass sie nicht von ChatGPT abschreiben werden. Ja, diese Universitäten äußern Sorge über die negativen Auswirkungen durch die Nutzung von KI-basierten Programmen und kritisieren, dass die Verwendung eines generierten ChatGPT-Textes eben ein Plagiat sei.
Andere Universitäten haben wiederum überhaupt noch keine klaren Regeln, sodass sie in jedem Seminar unterschiedlich sind und es bei den Studenten zu Verwirrungen führt. Experten raten, dass die alltägliche Nutzung von solchen KI-basierten Programmen letztendlich nicht zu stoppen ist und es deshalb umso wichtiger ist, dass klare Richtlinien entwickelt und vorgegeben werden. Vor allem junge Leute verwenden sie immer mehr als Hilfsmittel beim Lernen, beim Übersetzen, beim Schreiben von Lebensläufen und natürlich auch bei der Arbeit, weil man mit dem Programm viel Aufwand und Zeit sparen kann. Aber man sollte schon hinterfragen, ob die Ergebnisse auch wirklich stimmen. Eine Freundin von mir, die als Anwältin arbeitet, hatte einmal ChatGPT beauftragt, nach bestimmten Präzedenzfällen zu suchen. Nach ein paar Sekunden kam auch schon die Antwort mit dem entsprechenden Aktenzeichen, wobei sich aber herausgestellt hat, dass dieser Fall gar nicht existiert. ChatGPT hat also gelogen. Die Entwicklung von KI-basierten Technologien ist schon beeindruckend, manchmal ja bis hin zu unheimlich, aber ich glaube, niemand kann bestreiten, dass es in vieler Hinsicht eines kritischen Mitdenkens bedarf.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seisser stehen diese Woche Christiane Winkler in Schmitten, Rosana Schafheitle in Stuttgart, Walter Grube in Bad Harzburg, Philipp Lindner in Gera, Hildegard Rieger in Gaggenau und Rainer Selle in Halle an der Saale. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag.
Dazu gibt's Musik. Sonu Jonga singt Jazzbox.
Open a jazz box. 답답한 하루 끝을 oh jazz box. 모든 게 음이 되네. 바로바로바로 빼빠빠이 브라가라는 멜로디로 흘려버려. Here is jazz box. 좋아하는 모든 걸 put in the box. 조그맣고 귀여운 선물 같은 밤 여기에 담아 들려줄게.
Das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Tu Yong Im
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch. Hallo, Jongin begrüßt Sie herzlich zu Alltagskoreanisch, heute noch einmal mit dem folgenden Ausschnitt aus der TV-Serie Discovery of Love.
Nappun nong. 자기가 차인 줄도 몰라.
진짜야? 미친. 아, 그래, 뭐 제가 차였다고 쳐요. 그게 뭐 중요한 거라고.
In der ersten Folge der Serie erzählen Taeha und Yeorum aus ihrer jeweiligen Perspektive über ihre vergangene Liebesbeziehung. Yeorum behauptet, dass sie zuerst mit ihm Schluss gemacht hat, wobei Taeha anderer Meinung ist. Yeorum ist einfach sprachlos darüber, dass ihr Ex-Freund sich überhaupt nicht gebessert hat und kann über ihn nur eines sagen. Nappennum. Noch einmal. Nappennum. Auf Deutsch Mistkerl. Das ist unser Ausdruck der Woche gewesen. Lauschen Sie noch einmal dem O-Ton.
나쁜 놈. 나쁜 놈. 나쁜 놈.
Anschließend ging es weiter mit dem Satz 미치겠다 für Ich werde verrückt. Dieser Satz besteht ausschließlich aus einem Prädikat, das sich aus dem Verbstamm 미치 des Verbs 미치다 für verrückt werden, dem Zukunftsinfix 겟 und der vertrauten Aussagenendung 다 zusammensetzt. Das Subjekt, das weggelassen wird, ist in diesem Fall ich. 미치겠다. Ich wiederhole. 미치겠다. Heißt also auf Deutsch einfach, ich werde verrückt, womit der Sprecher seine Fassungslosigkeit und Frustration über ein Ereignis oder eine Situation zum Ausdruck bringt. Hier noch einmal das Original, gesprochen von Taeha.
미치겠다. 미치겠다. 미치겠다.
Zuletzt haben wir uns mit dem Verb 차이다 noch einmal 차이다 für abserviert werden den Laufpass bekommen beschäftigt. 차이다 ist eigentlich die Passivform des Verbs 차다, das in erster Linie für gegen etwas treten, einen Fußtritt versetzen steht. Im übertragenen Sinne wird das Verb aber auch dann verwendet, wenn jemand eine Liebesbeziehung beendet. Er versetzt seinem Freund oder seiner Freundin sozusagen einen Fußtritt und drückt ihn oder sie von sich weg. So können Sie das Verb auch mit der Bedeutung mit jemandem Schluss machen, jemanden abservieren, jemandem den Laufpass geben, verwenden. Und zum Schluss noch einmal alles von vorne.
나쁜 놈. 자기가 차인 줄도 몰라.
진짜야? 미치겠다. 아, 그래, 뭐 제가 차였다고 쳐요. 그게 뭐 중요한 거라고.
자, heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
So fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung So fern, so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Kim Isu.
Was mag die Koreanistik so besonders, dass sie mittlerweile auch in Europa immer mehr Aufmerksamkeit erregt? In unserer heutigen Sendung werfen wir einen Blick auf die spannende Entwicklung dieser Disziplin, die sich von einem wenig beachteten Studienfach zu einem zentralen Brückenbauer zwischen Korea und Europa entwickelt hat. Unsere Gesprächspartnerin ist Professorin Dr. Eun-Jung Lee, eine Vorreiterin auf diesem Gebiet. Sie spricht darüber, wie sie sich für die Entwicklung der Koreanistik in Deutschland engagiert hat. Außerdem gibt sie spannende Einblicke, in welchen Bereichen Absolventinnen der Koreanistik heute aktiv sind und wie das Fach ihren beruflichen Werdegang beeinflusst hat. Guten Tag, Professorin Dr. Eun-Jung Lee. Könnten Sie sich bitte für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen?
Ja, guten Tag. Mein Name ist Eun-Jung Lee. Ich bin die Leiterin der Koreastudien an der FU Berlin. Ja.
Koreanistik ist ein Fachgebiet, das im Zuge der wachsenden Popularität von K-Contents und der erneuten Ausbreitung der Hallyu-Welle weltweit verstärkt ins öffentliche Interesse rückt. Dennoch bleibt vielen unklar, was genau die Koreanistik als akademische Disziplin umfasst. Könnten Sie vielleicht ganz kurz erklären?
Also an der FU Berlin, ne? Wir nennen nicht als Koreanistik, sondern Koreastudien. Ne? Mhm. In der Bezeichnung Koreanistik und Koreastudien wird auch die Intention des Faches auch reflektiert. Mhm. Also wenn man Koreastudien nennt, ne? Dann ist die Intention eher also sehr stark in die sozialwissenschaftliche Koreaforschung als Area-Studien reflektiert. Und traditionell in Deutschland heißt es Koreanistik, da wird dann eher die geisteswissenschaftliche Tradition in der Regionalstudien eher reflektiert. Das heißt, ne, wenn man Area Studies betreibt, ne, dann konzentriert man sich eher modernen Korea, also in der Forschung der modernen Koreas und über die Politik, Wirtschaft und Kultur von modernen Korea wird eher geforscht, während in der traditionellen Koreanistik die alte Geschichte, also vormoderne Korea und vormoderne Literatur Koreas unterrichtet oder geforscht wird. Ne? Mhm. Aber dennoch, ne, zurzeit unterscheidet man sich nicht so stark, was da Koreastudien oder Koreanistik heißt. Ne? Also zumindest in der Lehre werden alle Themen, was Korea betrifft, das ist sowohl Südkorea als auch Nordkorea, wird in der Koreanistik oder Koreastudien unterrichtet und in der Forschung wird nur je nach der Professoren, also Wissenschaftler, ne, ihre Fokus anders gelegt. Und das heißt, ne, wenn man Koreanistik macht, könnte dann wäre das eigentlich richtig, dass man breite Themenfelder bearbeitet, was Korea angeht.
Sie haben kürzlich auch das Buch Die Koreanistik-Lehrerin in Berlin veröffentlicht, das in Korea große Aufmerksamkeit erregt hat. Könnten Sie uns eine kurze Einführung in dieses Buch geben?
Es ist ein Resümee über die Arbeit als Koreanistikprofessorin in Berlin in den letzten 16 Jahren und was ich da auch als Wissenschaftlerin in Deutschland zu Arbeit, welchen Weg ich gelaufen hinter mir gebracht habe. Darüber habe ich reflektiert. Und es ist nur eine kleine Essayband über die Arbeit, was Professorin für Koreanistik oder wenn man das Fach Koreastudien aufbaut, ne, was ich dann in der Zeit gemacht habe und was ich auch in Deutschland beobachtet habe, welche Veränderungen hat es in der Wahrnehmung von Korea gegeben. Und darüber reflektiere ich auch, aber das als Essay, ne, nicht als wissenschaftliche Abhandlung.
Im Jahr 2008 haben Sie die Professur für Koreanistik an der Freien Universität Berlin übernommen. Zu dieser Zeit war die Koreanistik in Deutschland wohl noch eher eine Randdisziplin. Wie wurde das Fach damals wahrgenommen?
Es wurde gar nicht wahrgenommen. Man wusste nicht, dass es überhaupt existiert. Nur wenige wussten, dass Koreanistik oder Koreastudien als Fach existiert. Mhm. Und es waren ja auch nur wenige Universitäten in Deutschland, waren insgesamt drei. An den drei Universitäten gab es ja Koreanistik oder Koreastudien als Fach. Ne? Mhm. Das heißt, es war selten, jemanden zu treffen, der dann von Koreanistik oder Koreastudien was verstanden hatte. Ich musste immer erklären, was wir als Fach machen. in diesem Fach, ja.
Welche weitere Herausforderungen standen zu Beginn Ihrer Arbeit im Vordergrund?
Naja, überhaupt der Sichtbarkeit des Faches zu erhöhen, ne? Das war sehr wichtig. Das war die größte Herausforderung. Das heißt, die Zahl der Studierenden müsste erhöht werden, aber auch die Sichtbarkeit in der Forschung musste auch dann erhöht werden. Ne? Also wir müssten uns einfach sichtbar machen. Das heißt, im Fach von Null aufbauen will, muss man alles machen. Das heißt, in der Lehre, gesamte Lehrcurriculum neu entwickeln. Welche interessante Themen gibt es in der Nachbardisziplin oder im Gesamtwissenschaftsbetrieb? Ne? Und welche Öffentlichkeitsarbeit muss man machen? Und dass da alle Bereiche muss man auch ganz sorgfältig planen und auch aktiv eingreifen.
In den letzten Jahren hat sich der Fachbereich unter Ihrer Leitung stark entwickelt. Die Zahl der Koreanistik-Studierenden ist von rund 20 auf über 300 gestiegen. Welche Strategien oder Maßnahmen haben dazu beigetragen, diesen Erfolg zu erzielen?
Wie ich ja gesagt habe, ne, es gibt ja nur an wenigen Universitäten das Fach Koreanistik oder Koreastudien überhaupt. Ne? Und aber in den letzten 15 Jahren im Allgemeinen hat sich auch das Interesse für Korea hat zugenommen, ne, in der deutschen Öffentlichkeit. Ne? Das heißt, ne, es gab Interessierende, die sich auch irgendwie mit Korea beschäftigen wollten. Ne? Solche junge Leute haben dann entschieden, Koreanistik und Koreastudien als Hauptfach zu studieren. Ne? Und solche, weil auch die Zahl so der Interessierten zugenommen hatten, und müsste ich nicht selber großartige Strategie entwickeln, um neue Studenten zu mobilisieren, sondern die kamen auch also zwischen 2010 und 2015 hat die Zahl enorm zugenommen, sodass wir dann Numerus Clausus eingeführt hatten. Ne? Und seit 2014 ist die Zahl bei uns, also zur Zahl der Studierenden an der FU, ne, in der Koreastudien, konstant geblieben.
In welchen Branchen oder Berufsfeldern sind dann Ihre Absolventen besonders aktiv?
Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt viele Absolventen, die im Bereich Übersetzung arbeiten, also als Übersetzer für Webtoons oder Computer Game oder also ne, in digital E-Commerce, ne, gibt es sehr viele, aber es gibt auch einige Journalisten, also die in den Medien arbeiten, oder gibt es auch viele, die bei den Firmen untergekommen sind, die mit Korea Geschäft haben, irgendwie mit Korea Bezug, ne? Aber gibt es auch in den Behörden. Also das heißt, die Wege der Absolventen von der Korea-Studien unterscheiden sich nicht so sehr von anderen Studierenden, also Absolventen von anderen Fächern, ne, wo es im Geistes- oder sozialwissenschaftlichen Fächern, ne, da sind ja auch sehr vielfältig. Und genauso ist auch bei unseren Absolventinnen.
Welche Momente Ihrer akademischen Laufbahn empfinden Sie selbst als besonders prägend oder erfüllend?
Wenn ich so mich zurückblicke, die Zeit, wo ich an meiner Habilitation gearbeitet hatte, das war sehr wichtig, aber auch in den ersten 5 Jahren, nachdem ich der Lehrstuhl an der FU übernommen habe, ne? Die Phase der Aufbauphase der Korea-Studien, das war sehr prägend für mich gewesen. Und interessant auch, ne? Während der Habilitation, da habe ich ein ganz neues Themenfeld bearbeitet, was keiner bis dahin bearbeitet hatte. Und auch in den 5 Jahren, in den ersten 5 Jahren an der FU Berlin, das war ja auch Pionierarbeit, wo keiner vorher die Arbeit gemacht hatte. Deshalb.
Ich möchte nun zu einem etwas aktuelleren Thema übergehen. Angesichts der jüngsten kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts und der politischen Entwicklungen in Korea stellen sich einige Fragen. Und erstens, wie wird die Ausrufung des Kriegsrechts in Korea in Deutschland wahrgenommen, zum Beispiel in akademischen Kreisen?
Korea Also ist er schon seit langem auch in Blickfeldern der deutschen Wissenschaftler gerückt, ne? Mhm. Auch in deutschen Medien. Gibt es auch viele Leute, auch die genau beobachten, was in Korea passiert. Ne? In den ersten Tagen habe ich auch deshalb mit den deutschen Medien auch viel Interviews gehabt. Mhm. Aber ich habe auch sehr schnell auch eine Reaktion von meinen Kolleginnen aus Deutschland gesehen. Ich bin ja jetzt in Korea, also es war ein Zufall, dass ich diese Tage in Korea vor Ort die Veränderungen alles miterleben durfte. Die Kollegen haben auch mir geschrieben oder gebeten, ne, über die Situation zu erklären. Einige haben, vor allem die Politologen-Kollegen, ne, mhm, die haben auch an ihren Bekannten oder also versucht auch die Situation nicht zu steuern, aber ein Fazit zu geben, dass Demokratie in Korea nicht zu gefährden.
Wie könnten dann solche Ereignisse das Bild Koreas in Deutschland und die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern beeinflussen?
Also was bilaterale Beziehungen zwischen Deutschland und Korea angeht, da mache ich mir keine Gedanken. Das ist sehr stabil. Mhm. Ne? Und das ist auch ganz enge Beziehung. Deswegen, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, denke ich. Ne? Und die Frage ist, ne, wie hat sich das Bild Koreas in Deutschland jetzt geändert? Am Anfang, ne, am ersten Tag von den Fragen von den deutschen Journalisten habe ich gemerkt, dass sie sofort alte Korea-Bild, ne, eine instabile Demokratie zurückgreifen wollten. Mhm. Aber mittlerweile haben die Journalisten auch verstanden, auch dass es eigentlich nicht eine Gefährdung der Demokratie war, sondern eher, ne, dass die Demokratie in Korea sehr stabil war und vor allem sehr schnell auch wiederherstellen konnte. Ne? Das war jetzt sehr wichtig.
Welche Formen der Zusammenarbeit bestehen derzeit zwischen deutschen Universitäten und koreanischen Institutionen im Bereich der Koreanistik?
Wir arbeiten, also es gibt ganz unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit mit den sehr vielfältigen koreanischen Institutionen und Koreanistik in Deutschland. Ne? Mhm. Und es gibt da Förderung für Koreastudien oder Koreanistik in Europa oder im Ausland, also spezifische, ne, Korea Foundation oder Academy of Korean Studies. Die haben ganz unterschiedliche Programme. Es gibt auch zwischen den koreanischen Universitäten, wie die Fakultät für Geschichte haben dann mit vielen deutschen Universitäten auch Kooperationen. Ne? Zum Beispiel, ich bin ja auch dann von der vom Fakultät Geschichte von Seoul National Universität zur Forschungsaufenthalt eingeladen worden. Mhm. Also in dieser Art ist sehr vielfältig.
Abschließend möchte ich Sie fragen, welche langfristige Vision Sie für die Rolle der Koreanistik in der deutschen Hochschullandschaft haben?
In der deutschen Hochschullandschaft ist die Sichtbarkeit der Koreanistik immer noch nicht so stark. Ich hoffe, dass die Koreanistik auch in der Forschung und in Deutschland, ne, mhm, mehr sichtbar wird. Und in der Lehre, ich denke, da bilden wir genug Studierende aus jetzt. Ne? Mhm. Aber denke, dass, es gibt genug Punkte von der Koreanistik aus auch in der Forschungslandschaft in Deutschland auch beitragen könnte. Das wäre langfristig gesehen eine Stärkung oder bedeutende Beiträge sollten von der Koreanistik auch kommen.
Vielen Dank für das Gespräch heute.
Ja, vielen Dank.
Sie hörten die Interviewsendung Sofern so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Kim Isu.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.